Fütterung von Hunden und Katzen kann manchmal ein bisschen kompliziert wirken. Nicht unbedingt, weil es so ein furchtbar kompliziertes Thema wäre. Klar, auch hier sind manche Dinge komplexer, wenn man ein bisschen tiefer einsteigt, als es jetzt auf den ersten Blick zu sein scheint. Aber erstmal ist Fütterung ja ein Selbstläufer. Und die Probleme entstehen meistens erst, wenn Erkrankungen auftreten, wenn Futtermittelallergien oder Unverträglichkeiten ein Thema sind. Wenn man vielleicht mit einem sehr alten Tier im Haushalt zusammenlebt oder mit einem sehr jungen und man alles richtig machen möchte. Und dann fängt man an zu recherchieren, manchmal mit einem gewissen Zeitdruck. Und man fängt eben an, sehr viele unterschiedliche Informationen zu sammeln. Man stößt auf widersprüchliche Informationen, man fragt unterschiedliche Menschen und bekommt unterschiedliche Antworten. Und am Ende fragt man sich meistens, was mache ich jetzt damit? Also welche dieser Informationen sind für mich überhaupt relevant? Was bedeutet das für mein Tier? Wie füttere ich jetzt ganz konkret? Und das betrifft einen besonders häufig, wenn es um den Bereich BARF, also Rohfütterung von Hunden und Katzen geht. Deswegen ist dieser Podcast nicht nur für alle, die gerade anfangen zu BARFen, sondern auch für alle, die schon seit vielen Jahren roh füttern. Und auch für alle, die einfach Lust auf dieses Thema Fütterung und Ernährung haben. Ich bin Ute Wadeen, ich bin Tierheilpraktikerin und Tierernährungsberaterin für Hunde und Katzen. Und heute geht es um ein Thema, was mir sehr am Herzen liegt, nämlich Heilpflanzen. Das ist ein bisschen ein Steckenpferd, weil ich sehr viel mit Heilpflanzen arbeite, also auch tierheilpraktisch, phytotherapeutisch. Und weil ich immer wieder sehe, wie wahnsinnig effektiv Heilpflanzen sein können. Ohne dass man so viel machen muss, ohne dass es wahnsinnig kompliziert wäre. Es ist eine wahnsinnig tolle Möglichkeit, Hunde zu unterstützen. Es gibt einen Anwendungsbereich, in dem man Heilpflanzen besonders häufig beim Hund einsetzt, auch weil sie eine besonders gute Wirkung zeigen. Das ist der Magen-Darm-Trakt. Was jetzt nicht heißt, dass Heilpflanzen für andere Anwendungsgebiete weniger gut wirken. Es ist aber so, dass man im Magen-Darm-Trakt ja immer auf eine lokale Wirkung abzielt. Also natürlich können da auch chronische Beschwerden von profitieren, aber häufig ist es so, dass man meistens mit Heilpflanzen arbeitet, wo man nicht so viel beachten muss. Wir werden auf einige heute genauer eingehen, aber es gibt natürlich auch Heilpflanzen, die von der Anwendungsart eher kompliziert sind oder wo man bestimmte Schemata beachten sollte. Es gibt immer auch Therapieschemata für Heilpflanzen, mit denen man arbeiten kann. Und das kommt immer ein bisschen drauf an natürlich, ja, welche Heilpflanze man zu welchem Tier auswählt. Aber im Magen-Darm-Trakt ist es meistens nicht ganz so kompliziert, weil Heilpflanzen zum Einsatz kommen, die einfach zu handeln sind. Man muss ein paar Dinge beachten. Wir gehen heute auf ein paar Pflanzen ein, die man wirklich auch ohne großen Aufwand beim Hund einsetzen kann. Aber es geht natürlich auch immer darum, dass man dem Tier nicht schadet. Und bei Heilpflanzen ist es natürlich so, dass man nicht einfach eine Heilpflanze XY auswählt und sagt, die wirkt immer bei Durchfall. Es gibt Heilpflanzen, bei denen das so ist. Aber es kommt natürlich auch immer ein bisschen drauf an, woher kommen die Beschwerden eigentlich? Und das ist auch das, was ich vorweg schießen möchte, dass man wirklich darauf achten muss, worum geht es eigentlich? Denn ein gereizter Darm, also Beschwerden wie Blähung, Schleimauflagerung im Kot, immer mal wieder Durchfall oder wechselnde Kotkonsistenz, die haben in der Regel auch eine Ursache. Das heißt, man muss schon auch an die Ursache ran, sonst sind alle Heilpflanzen, die ich anwende, auch immer nur ein bisschen Symptombekämpfung. Und das möchte man ja eigentlich nicht. Das heißt, ich kann auch hier Heilpflanzen einsetzen, aber ich kann sie natürlich noch gezielter einsetzen, wenn ich weiß, was die Ursache ist, weil ich dann auch nochmal anders auswählen kann. Also es ist wichtig zu wissen, warum eigentlich diese Beschwerden auftreten. Und wir haben auch dieses Allergiethema. Das heißt, es gibt Heilpflanzen, die nicht so sinnvoll sind bei Allergien, weil sie auch unter Umständen allergenes Potenzial aufweisen können. Zum Beispiel Korbblütler. Das ist eine bestimmte Pflanzengruppe, zu der auch beispielsweise Kamille zählt. Und wenn wir einen Hund mit Allergien haben, dann wäre das vielleicht nicht die erste Wahl. Genauso wenig macht es Sinn, Heilpflanzen als Unterstützung in der Ausschlussdiät beispielsweise zu nutzen. Deswegen, weil es das Ergebnis verfälscht, weil es ja auch nochmal sozusagen eine Futterkomponente ist, etwas, was der Hund oral aufnimmt. Also das sind Situationen, in denen man auf Heilpflanzen wirklich verzichtet, wirklich aus gutem Grund. Und deswegen, natürlich wird es auch immer Symptome geben, wo man den Hintergrund nicht genau kennt. Also hat der Hund was Falsches gefressen oder hat er jetzt einen Infekt oder sonst irgendwie was. Aber alle Symptome, die länger andauern, also alles, was so wirklich über 2 Wochen hinausgeht, da muss man genauer hingucken. Und dann macht es auch Sinn, Ursachenforschung gezielt zu betreiben. Auch wenn am Ende vielleicht immer noch Fragezeichen bleiben, hat man oft so ein Ausschlussprinzip. Also man weiß zumindest, das ist es nicht, das ist es nicht, das ist es nicht. Und das kann bei jedem, ja, wirklich bei jedem therapeutischen Ansatz sinnvoll sein, aber auch im Hinblick auf die Fütterung sinnvoll sein. Und ich habe jetzt heute mal ein paar Heilpflanzen rausgepickt, die man wirklich relativ unkompliziert anwenden kann. Das heißt also wirklich von der Anwendungsart muss man nicht zu viel Aufwand betreiben. Auch das ist von Heilpflanze zu Heilpflanze ein bisschen unterschiedlich. Deswegen, weil unterschiedliche Wirkstoffe drin sind. Und diese Wirkstoffe lassen sich unter Umständen nicht einfach so aus der Pflanze herauslösen, wenn sie gefüttert werden, sondern man muss vielleicht einen Tee machen oder einen Auszug machen. Ein Tee ist eigentlich ein Auszug, ja, aber vielleicht ein Auszug unter Alkohol, unter Öl, was auch immer. Und deswegen hier eben die Heilpflanzen, die relativ einfach zu handeln sind. Und eine, die wirklich ein bisschen Universaltalent ist, das ist Melisse. Melisse wird häufig gar nicht so sehr als typische Magen-Darm-Pflanze gesehen, obwohl sie da wirklich einen ganz breiten Wirkungsgrad hat, weil sie auf unterschiedlichen Ebenen wirkt. Vor allem konkret auf den Darm hat sie eine entspannende Wirkung, auch leicht krampflösend. Man spricht Melisse immer eine beruhigende Wirkung zu und das ist auch in Bezug auf die Schleimhäute des Magen-Darm-Trakts so. Es ist auch so, dass Melisse so leicht verdauungsfördernd wirkt. Das hat was mit den ätherischen Ölen zu tun, die da drin sind. Also viele Heilpflanzen, die einen hohen Gehalt an ätherischen Ölen haben oder an Bitterstoffen, sind verdauungsfördernd. Aber Melisse hat auch eine entzündungshemmende Wirkung. Das ist so ein bisschen ähnlich wie mit Kamille. Das heißt, sie wirkt dadurch auch durchaus schleimhautschützend, obwohl es Heilpflanzen gibt, die da noch besser wirken oder die stärker wirken. Aber bei Melisse ist es so, dass sie besonders gut auch bei Hunden funktioniert, bei denen die Symptome des Darms oder des Magens mit dem Gemüt zu tun haben. Also Hunde, denen schnell etwas auf den Magen schlägt oder auf den Darm schlägt, weil sie gestresst sind. Und das ist egal, ob das positiver oder negativer Stress ist. Es ist erstmal so, dass wir einen hohen Erregungsgrad haben und Melisse fährt das so ein bisschen runter. Das ist jetzt natürlich kein Sedativer. Das heißt also, man kann den Hund damit nicht ausschalten und man muss Melisse auch ein bisschen länger anwirken, damit das gut funktioniert. So ungefähr 4 bis 6 Wochen sollte man das machen. Aber es ist eine Heilpflanze, die eben wirklich so einen ganzheitlichen Ansatz hat. Und deswegen wirkt sie auch besonders gut bei Hunden, die wirklich, was sagen wir so schön, einen sensiblen Magen-Darm-Trakt haben. Da ist Melisse eine ganz wunderbare Heilpflanze. Ähnlich ist Kamille. Das ist auch so ein Universaltalent. Also Kamille gehört wirklich in jede Hausapotheke. Und meistens wird Kamille nur empfohlen, um Augen auszuwaschen. Da wäre Kamille völlig falsch, ja, weil die halt so kleine, auch wenn man Tee macht, da bleiben immer so kleine Partikelchen drin. Und wenn man da jetzt ein Auge mit auswischt, was entzündet ist oder wo eh schon irgendwas mit ist, was man vielleicht auch gar nicht genau weiß, ob Hornhaut verletzt ist und so weiter, dann wischt man die im Grunde noch rein, diese Partikelchen. Oder sie können zumindest ins Auge gelangen und das wäre völlig falsch. Ja, also das ist kontraproduktiv. Das hält sich immer noch sehr hartnäckig. Viel besser ist Kamille wirklich für den Magen-Darm geeignet, weil sie ganz unterschiedliche Wirkstoffe hat. Also sie hat Schleimstoffe, das ist was, was beruhigend wirkt, was auch schützend wirkt für die Schleimhäute. Dann hat sie aber noch Flavonoide und ätherische Öle. Und deswegen ist es so ein bisschen Allrounder. Und man kann Kamille, außer bei Allergikern, eigentlich bei allen Hunden einsetzen. Vor allem als Tee funktioniert die wirklich gut. Also einen Teeaufguss machen und das Ganze abkühlen lassen und mit zur Fütterung geben. Man kann aber auch Kamille pur ins Futter tun. Die Teevariante ist ein bisschen sanfter. Das ist das, was man da im Hinterkopf behalten sollte. Kamille hat nicht nur eine Wirkung auf den Darm. Und auch bei chronischen Darmbeschwerden kann man Kamille sehr gut einsetzen. Wobei, wie gesagt, Ursachenforschung ist da das A und O. Aber sie wirkt auch sehr beruhigend auf den Magen. Also auch bei Übelkeit wäre Kamille etwas, was man nutzen könnte. Man kann auch Kamille gut kombinieren. Also gerade wenn man eine bestimmte Wirkung verstärken möchte, ist Kamille gut geeignet, weil sie eben unterschiedliche Wirkstoffgruppen in sich vereint. Also wenn man zum Beispiel, Kamille wirkt leicht blähungswidrig, wenn man jetzt eine Heilpflanze unterstützen möchte, die leicht blähungswidrig wirkt oder die stärker blähungswidrig wird, und man möchte noch ein paar andere Wirkstoffgruppen dazu addieren, dann wäre Kamille gut geeignet. Also wenn man beispielsweise auch Kümmel, beispielsweise ist eine sehr effektive Heilpflanze bei Blähung, oder Fenchel. Und wenn man sozusagen noch ein bisschen eine schützende Wirkung einbauen möchte, dann wäre die Kombination Fenchel-Kamille beispielsweise schön. Weil der Fenchel wirkt stärker blähungswidrig und auch nochmal durch den höheren ätherischen Ölgehalt anders in der Wirkung als Kamille. Und dem fehlen aber so ein bisschen diese schützenden Eigenschaften, die schleimhautschützenden Eigenschaften. Und deswegen wäre das beispielsweise eine gute Kombination. Wenn man jetzt beispielsweise mehr verdauungsfördernd arbeiten möchte, dass man das Gefühl hat, zum Beispiel die Fettverdauung funktioniert nicht so gut, dann könnte man Schafgarbe einsetzen. Das ist eine Pflanze, die selbst im Winter immer noch überall zu finden ist, wenn man ein bisschen genauer hinguckt. Aber gerade im Sommer ist sie eben in wahnsinnigen Mengen häufig zu finden. Und das macht wirklich Sinn, die einzusetzen, zu sammeln und auch aufzubewahren, wenn man dann Kandidaten hat, einen Hund hat, der da ein bisschen zu neigt, weil Schafgarbe unterstützt die Leber. Das ist eine Heilpflanze, die durch ihre Bitterstoffe auch den Gallenfluss ein bisschen anregt und dadurch auch die Fettverdauung unterstützt. Dadurch hat man wiederum Einfluss auf das Darmmilieu. Das heißt also, dass das den richtigen pH-Wert hat, dass die richtigen Bakterien an der richtigen Stelle wachsen und so weiter. Und Darm und Leber hängen durch diese Verbindung, die Gallengänge, die hängen doch relativ eng zusammen. Und deswegen ist es eben wichtig, dass man unter Umständen auch mal auf die Leber guckt. Gerade wenn so chronische Verdauungsbeschwerden da sind oder auch das Immunsystem nicht so richtig mag oder man immer wieder mit Dysbakterien zu tun hat, dann kann das eine gute Variante sein. Wichtig ist natürlich auch hier zu wissen, wo ist die Ursache. Und wo Bitterpflanzen wirklich nicht so gut geeignet sind, das sind bei Hunden, die ganz massive Magenprobleme haben, also in Richtung Schleimhautentzündung, Gastritis, weil Bitterstoffe fördern natürlich auch ein bisschen die Verdauung im Sinne, dass die Durchblutung stärker wird, dass mehr Magensäure ausgeschüttet wird. Und wenn ich einen Hund habe, wo die Magenschleimhaut ein Problem ist, dann ist es vielleicht nicht so schön, wenn noch mehr Magensäure ausgeschüttet wird. Also deswegen, da gibt es zwar Heilpflanzen, die stärker diesen Effekt haben, die Schafgarbe ist dann noch relativ mild, aber trotzdem sollte man das natürlich vermeiden. Es gibt aber auch nur diese klassisch beruhigenden Heilpflanzen, die vor allem auf die Schleimhäute wirken. Flohsamenschalen kennt wahrscheinlich jeder, wird eher so als Ballaststoff eingesetzt, hat aber eben auch diese Schleimstoffe, die die Schleimhaut des Magens, aber auch des Darms schützen können. Wenn man sich da vielleicht noch eine andere Heilpflanze ausgucken möchte, dann ist Ulmrinde häufig sehr bekannt oder Slippery Elm Bark. Das ist nicht zwingend dasselbe, das sind auch unterschiedliche Baumarten, aber die Wirkung ist relativ ähnlich. Es gibt aber noch eine heimische Heilpflanze, die da ähnlich wirkt, das ist Eibisch. Die ist so ein bisschen in Vergessenheit geraten, warum auch immer, weil sie gerade auch in Bezug auf Magen oder so eine Kombination von Magen-Darm-Problemen, die eine beruhigende Wirkung brauchen. Beispielsweise, weil der Hund öfter mal mit Übersäuerung zu tun hat, weil man vermuten kann, dass die Magenschleimhaut ein bisschen gereizt ist. Oder man hat einen Hund, bei dem wirklich eine Dysbakterie festgestellt worden ist. Das heißt also, man hat einen Darmflora-Screen gemacht und man hat festgestellt, das ganze Darmmikrobiom ist eigentlich nicht so, wie es sein sollte. Da sind vielleicht Bakterien, die da nicht hingehören, oder wir haben eine Verschiebung. Wir haben auch vielleicht eine Verschiebung des pH-Werts. Das sind alles Dinge, wo man Eibisch sehr, sehr gut als beruhigende Heilpflanze einsetzen kann. Und diese beruhigende Wirkung ist eigentlich eine entzündungshemmende Wirkung. Das macht Eibisch auch so wertvoll. Gerade bei chronischen Magen-Darm-Problemen setzt man sehr häufig Eibisch ein. Was man da immer beachten muss, wenn Medikamente zeitgleich verabreicht werden müssen, dann sollte man zwischen der Medikamentengabe und dem Eibisch immer so eine Dreiviertelstunde, Stunde Zeit lassen. Also erst Medikament, dann Eibisch. Und dann haben wir noch eine Heilpflanze, die ein bisschen komplizierter ist, weil sie quasi mehr Nebenwirkungen hat, die aber auch auf Magen-Darm sehr beruhigend wirkt. Man spricht immer von einer kortisonähnlichen Wirkung, das ist die Süßholzwurzel. Die setzt man bei Menschen häufig auch bei Helicobacter-Infektionen ein. Das ist beim Hund ja nochmal so ein etwas gesondertes Thema. Aber Süßholzwurzel hat in jedem Fall auch eine stark entzündungshemmende Wirkung. Was man zu Süßholzwurzeln in jedem Fall wissen muss, ist, dass man sie nie langfristig einsetzt, sondern immer nur kurzzeitig. Also irgendwas zwischen 2, maximal 4 Wochen. Man setzt sie nicht ein, wenn ohnehin schon Cortison gegeben wird. Man sollte auch ein bisschen vorsichtig sein bei Herzerkrankungen, weil Süßholzwurzel in hohen Mengen, das ist meistens weit von dem weg, was man normalerweise nutzt, blutdrucksteigernd wirken kann, wenn man es langfristig anwendet. Also bei kurzzeitiger Anwendung ist da überhaupt keine Gefahr und man hat mittlerweile eben auch festgestellt, dass man schon wahnsinnige Mengen an Süßholzwurzel verzehren müsste, damit dauerhaft der Blutdruck steigt. Aber Mutter ist die Vorsicht, nee, umgekehrt. Vorsicht ist die Mutter in der Porzellankiste und deswegen auf jeden Fall bei herzkranken Hunden mit Vorsicht zu genießen. Und das gleiche gilt für Nierenerkrankungen, denn da ist es so, dass bei einer langfristigen Anwendung unter Umständen die Kaliumausscheidung angeregt werden kann und das möchte man hier in dem Fall nicht, also gerade auch wenn schon entwässernde Medikamente eingesetzt werden, Diuretika eingesetzt werden, dann sollte man darauf verzichten. Und da gibt es auch wirklich immer eine Alternative. Das ist auch das Tolle an Heilpflanzen. Man muss nicht eine nehmen. Also es gibt ganz wenig Heilpflanzen, wo es relativ wenig Alternativen gibt. Aber bei allem anderen hat man meistens eine Alternative. Ich hoffe, das konnte so ein bisschen Einblick geben, dass man auch mit relativ unkomplizierten Mitteln viel erreichen kann. Bei chronischen Erkrankungen und allem, was wirklich auch ein bisschen komplexer ist, dass mehrere Erkrankungen zusammenkommen beispielsweise, da sollte man sich eher Unterstützung holen. Aber in allen anderen Fällen kann man mit Heilpflanzen wirklich auch selber viel bewirken. Wenn du dich für das Thema vielleicht mehr interessierst und da noch ein bisschen tiefer rein möchtest, ich biete wahrscheinlich Anfang des kommenden Jahres, ganz eventuell noch Ende diesen Jahres, den Kurs Heilpflanzen für Hunde an. Und wenn du da Interesse hast, kannst du dich auf der Website auf die Warteliste setzen lassen. Dann bekommst du automatisch Bescheid, wenn ein Termin steht und wie der Ablauf ist und so weiter. Das kommt dann automatisch per Mail. Wichtig ist dann nur, dass du auf der Warteliste stehst. Einfach deswegen, weil die Plätze immer begrenzt sind und die sind auch erfahrungsgemäß relativ schnell weg. Das heißt also, es ist von Vorteil, wenn man da relativ früh von erfährt. Ansonsten, es gibt auf der Website, auch im Blog, immer noch Artikel, unterschiedliche Artikel zum Bereich Heilpflanzen und wie man sie auch gerade in Bezug auf die Fütterung einsetzen kann oder auch wie man eine Hausapotheke zusammenstellen kann. Das ist alles im Blog und da kannst du das auch nochmal nachlesen. Ansonsten, wir hören uns bei der nächsten Gut-Podcast-Episode wieder. Bis dahin. Tschüss!